Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen an diesem Freitag. Papst empfing Untersuchungskommission zu WatiLeaks. Mehr Hilfe für Flüchtlinge in Syrien und die Päpste und die Olympischen Spiele. Herzlich willkommen beim Nachrichtenjournal von Radio Vatikan. Ich bin Mario Galgano. Am Donnerstagmorgen hat Papst Benedikt die Kardinalskommission empfangen, die die sogenannte WatiLeaks-Affäre untersucht. Es handelt sich um die Kardinäle Julian Herranz, Josef Tomko und Salvatore De Giorgi. Ebenfalls anwesend waren Kapuzinerpater Luigi Martignani, der Sekretär der Untersuchungskommission ist, sowie die Untersuchungsrichter Piero Antonio Bonnet und Nicola Picardi.
Der Papst sei über die Ergebnisse der Kardinalskommission informiert worden, teilte der Vatikanische Pressesaal an diesem Freitag mit. Benedikt XVI. Habe sich für die erhaltenen Informationen bedankt und die Vatikanische Justiz gebeten, die Arbeit weiter zu verfolgen. Das Vatikanische Presseamt gab keine weiteren Infos zu den Ergebnissen der Untersuchungen bekannt. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Die weiteren Kurznachrichten, heute mit Pater Bernd Hagenkort.
USA. Die Westküstenstadt San Francisco hat einen neuen Erzbischof. Salvatore Joseph Corleone folgt auf George Hugh Niederauer, der aus Altersgründen zurückgetreten ist. Corleone war bislang Leiter des kalifornischen Bistums Oakland. Der Vatikan teilte seine Ernennung durch Papst Benedikt XVI. Am Freitag mit. Von 1995 bis 2002 war der US-Amerikaner in Rom am obersten Gerichtshof der katholischen Kirche tätig, der apostolischen Signatur. Vatikan. Ein Geschenk aus der Heimat. Etwa 1000 Pilger aus der Erzdiözese München und Freising werden am Freitag, den 3. August, im Innenhof der päpstlichen Sommerresidenz nachträglich den Geburtstag des Papstes feiern. In altbayerischer Tradition will ihm sein Heimatbistum bei dem Ehrenabend unter anderem mit Gstanzeln, einem Erntetanz, Schuhplatteln und einem abschließenden Andachtsjodler eine Freude bereiten, so eine Pressemitteilung der Erzdiözese München und Freising an diesem Freitag. Eine Woche später folgt ein weiteres Konzert für den Papst. Der Düsseldorfer Cellist Thomas Beckmann und das Regensburger Vokalensemble Cantico Regensburg musizieren für Benedikt XVI. Das Konzert findet am 11. August in Castel Gandolfo statt. Ägypten. Der Name des neuen Papstpatriarchen der koptisch-orthodoxen Kirche wird erst im November feststehen. Diesen Zeitplan hat die koptisch-orthodoxe Kirche jetzt im Zuge der Veröffentlichung einer ersten, noch vorläufigen Liste der Wähler des Nachfolgers für den im März verstorbenen Papst Shenouda III. Bekannt gegeben.
Nichtregierungsorganisationen fordern mehr Hilfen für die Versorgung syrischer Flüchtlinge. Der deutsche UNHCR-Sprecher Stefan Telücken kritisierte am Donnerstag im Südwestrundfunk, von benötigten fast 200 Millionen US-Dollar sei bislang nur etwa ein Viertel bereitgestellt worden. Zu einer raschen und vor allem friedlichen Lösungsfindung ruft der melkitisch-katholische Erzbischof von Aleppo, Jean-Clément Jambard, auf. Er traf am Donnerstag in seinem Bistumssitz die anderen katholischen Bischöfe des Landes. Im Gespräch mit Radio Vatikan sagte Bischof Jambard:
Worum wir den Westen und vor allem die Christen bitten, das ist eine konkrete Unterstützung. Das kann nur dann geschehen, wenn genügend Druck auf die Regierenden ausgeübt wird, damit endlich Dialog und Kompromisse eingegangen werden. Um es noch konkreter zu sagen, alle Christen sollten die Friedensmission von Kofi Annan unterstützen und jedwede Gewalt verurteilen.
Einen ähnlichen Appell richteten ebenfalls am Donnerstag Führer der syrischen Opposition, die derzeit in Rom bei der Basisgemeinschaft Sant'Egidio zu Besuch sind. Solche Gesprächsinitiativen seien zu begrüßen, so der Erzbischof von Aleppo.
Ich denke, dass die EU, die NATO sowie alle arabischen Länder gemeinsam etwas erreichen würden, wenn sie sich auf eine einheitliche Haltung einigen würden. Viele kritisieren die Haltung Russlands, aber dieses Land beweist nur, dass man durchaus Druck auf das Regime ausüben kann, wenn man das wirklich will. Wichtig ist aber eines: Alle Parteien müssen der Gewalt ein für alle Mal abschwören.
Syrien. Der für den interreligiösen Dialog bekannte Imam Abdel Latif al-Shami ist tot. Al-Shami wurde in der Stadt Aleppo verschleppt und getötet, berichtet die Nachrichtenagentur ANSA an diesem Freitag. Er sei von einer bewaffneten Gruppe entführt und kurz danach durch Kopfschüsse umgebracht worden. Der Imam setzte sich vor allem für den christlich-muslimischen Dialog in Syrien ein. In seinen jüngsten Appellen rief er zur Einheit zwischen Christen und Muslimen in dem Land auf, um die Krise und den Bürgerkrieg zu überwinden. Al-Shami war ein strikter Gegner des Assad-Regimes, so ANSA. Libanon. Der Libanon ist nach den Worten von Vatikanbotschafter Erzbischof Gabriele Caccia ein Vorbild für Frieden und Dialog im Nahen Osten. Das Land zeige, dass es eine Alternative zum Clash der Kulturen gebe und dass der Dialog und das Zusammenleben möglich seien, so der Nunzius im Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur in Beirut. Der Libanon habe aus seiner eigenen Krise gelernt, eine gewisse Distanz zu den Ereignissen zu wahren und gleichzeitig nach Lösungen zu streben, die eine negative Erfahrung der Geschichte nicht wiederholen. UNO. Führende Vertreter mehrerer christlicher internationaler Organisationen haben in einem gemeinsamen Appell die Aufnahme von Munition in den ersten weltweiten Vertrag zur Eindämmung des Waffenhandels gefordert. Die Verhandlungen zum Arms Trade Treaty bei der entsprechenden UNO-Konferenz in New York sollten am Freitag abgeschlossen werden.
Die österreichische Regierung soll ein klares Bekenntnis zur Religionsfreiheit abgeben und die juristische Legitimität der religiösen Beschneidung in Österreich sicherstellen. Das fordern gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften und Kirchen angesichts der durch das Kölner Urteil auch in Österreich ausgelösten Beschneidungsdebatte. Die Debatte habe zu einer Verunsicherung der jüdischen und muslimischen Bevölkerung geführt, hieß es seitens der israelitischen Kultusgemeinde und der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Der Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, unterstrich bei dieser Pressekonferenz den hohen Wert des Menschenrechts auf Religionsfreiheit.
Eine Änderung der Rechtslage bei der Beschneidung würde Juden und Muslime, die an dieser Tradition festhalten, in die Illegalität abdrängen. Dies wäre nicht nur ein Angriff auf deren Religionsfreiheit, sondern es kann auch Christen nicht unberührt lassen, weil sie sich mit Juden und Muslimen schon durch Abraham verbunden fühlen.
Weiter forderte Schipka in der laufenden Debatte ein höheres Maß an Fairness im Umgang miteinander ein. Da die Religionsgemeinschaften mit Verantwortung für das friedliche und respektvolle Zusammenleben in Staat und Gesellschaft trügen, hätten sie auch einen Anspruch darauf, bei öffentlich ausgetragenen Debatten fair und respektvoll behandelt zu werden. Let's Go, angeführt vom Londoner Big Ben, haben an diesem Freitag in ganz Großbritannien Kirchen und Turmglocken die Olympischen Spiele eingeläutet. Von 8.12 Uhr bis 8.15 Uhr Ortszeit läuteten die Glocken 3 Minuten lang durchgehend. Königin Elisabeth wird bereits zum zweiten Mal in ihrem Leben eine Olympiade eröffnen. Ihr erstes Mal war 1976 in Montreal. Auch die Päpste in Rom haben die sportlichen Wettkämpfe mitverfolgt und Botschaften an die Teilnehmer gerichtet.
Papst Benedikt XVI. Betet für Olympische Spiele der Brüderlichkeit. Die Kirche schaue mit Sympathie und Aufmerksamkeit auf die Olympischen Spiele, das sagte der Papst beim Angelus am letzten Sonntag. Einmal war ein Vorgänger Benedikt sogar fast Gastgeber der Sommerspiele 1960. Da fand in der ewigen Stadt die Großveranstaltung statt und damals war Johannes der 23. Pontifex Maximus. Bei der Audienz für die Olympiateilnehmer sagte Johannes der 23. am 24. August 1960:
Olympiarum certaminum decursu omnibus vos exemplaritis sane emulationis.
Bei der Austragung der olympischen Disziplinen werdet ihr ein gutes Beispiel sein für alle, ohne Neid und in fröhlicher Atmosphäre. Und in euch werden die Zuschauer das sehen, was ein altes Sprichwort sagt: einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Bei den Winterspielen von 1976
die ebenfalls von Queen Elizabeth II. Eröffnet wurden, richtete Paul VI. Einen Gruß an die Teilnehmer.
La sfera delle virtù naturali penetri quella degli esercizi fisici.
Erinnerte sie daran, dass das Ziel der Olympiade ein Fest des Friedens sei.
Una celebrazione dell'amicizia fra i popoli e una festa di pace.
Stefan Kempis von Radio Vatikan.
Und nun zu unserer Sommerserie.
Den Klang, den die meisten von uns wohl mit dem Thema Kirche und Kirchengebäude identifizieren, ist der Klang der Orgel. Musikinstrument, Konzertinstrument, Begleitinstrument für liturgische Gesänge und generell wohl das, was ja, wir am meisten hören, wenn wir in der Kirche sind und bei der Messe singen oder begleitet werden. Trotzdem scheint die Orgel ein bisschen außer Mode zu kommen, altmodisch zu klingen oder eben auch zu anstrengend, zu neumodisch. Hier in Wien betrete ich jetzt die Franziskanerkirche, wo es ein ganz besonderes Exemplar der Gattung Orgel gibt, die Wöckerl-Orgel, die älteste Orgel Wiens.
Mein Name ist Johannes Ebenbauer. Ich bin Musiker, ich bin Kirchenmusiker. Ich unterrichte derzeit an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Ich war lange Zeit am Stephansdom tätig, von 1985 bis 1991 als Assistent der Dommusik und von 1991 bis 2005 als leitender Domkapellmeister. Und ich spiele jetzt auf der Wöckerl-Orgel von 1642 die Toccata Septima aus dem Apparatus Musica Organisticus, der 1698 in Salzburg veröffentlicht worden ist. Orgelmusik muss aus meiner Sicht immer auch ganz, ganz aktuell sein, ganz neu sein. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass es altmodisch klingt, weil Literatur oder wie darauf gespielt wird oder stilistisch gespielt wird oder was man damit verbindet, weil das eher an vergangene Epochen erinnert. Aber es gibt fantastische, ganzheitliche Orgelmusik. Ich glaube, es ist eher die Frage, was man im Ohr hat.
Wir sitzen in einer Kirche und die Orgeln sind ja auch vor allen Dingen für den, ich sag mal, liturgischen Gebrauch im erweiterten Sinne benutzt worden. Konzertante sicherlich auch, aber eben auch das Begleiten von Messen, Vespern, anderen liturgischen Feiern. Da verschwindet die Orgel ja zunehmend. Was müssen wir tun? Was tun Sie, um ein bisschen zu werben dafür, die Orgel wieder ja klingen zu lassen, auch die liturgische Funktion der Orgel heute wieder klingen zu lassen?
Zum einen liegt es, glaube ich, an Nachwuchsfragen und zum anderen sicherlich auch an finanziellen Fragen der Gemeinden und natürlich auch an der Überlegung, wie oft wird überhaupt Messe gefeiert, unter der Woche zum Beispiel. Aber Orgelmusik und was kann man tun, dass die Orgelmusik wieder als das erlebte, wovon ich glaube, dass sie es eigentlich ist, da müssen wir alle, die wir Orgel spielen, uns einfach erinnern daran, dass wir Bestmöglichstes geben und uns bestmöglichst Musik interpretieren und in der Liturgie bestmöglichst für die Liturgie auch in Improvisationen beitragen, dass diese Feier des Glaubens auch zu einem Gesamtkunstwerk wird, mit allen dramaturgischen Abläufen, die der Messfeier innewohnen und auch dem Stundengebet.
Also durchaus ich nenne es mal ein Instrument, was zu sinnlichen Erfahrbarkeit von liturgischen Abläufen, von liturgischen Feiern beitragen kann und soll.
Absolut, absolut. Man stelle sich vor, einen Einzug, einen Introitus am Ostersonntag und die Musik führt uns nicht hin auf dieses Festgeheimnis.
Ganz herzlichen Dank.
Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.